Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Jahre Mauerfall. Zum Jubiläum in diesem Jahr kommen etliche Bücher auf den Markt, die sich mit der politischen Wende und der Zeit danach befassen. Wir stellen Ihnen ausgewählte Titel vor, so auch heute, nämlich das Buch von Steffen Klein, eine persönliche Sozialgeschichte Ostdeutschlands. Danach geht es im Buch des Ökonomieexperten William Davies um die Frage, wie man Emotionen in den politischen Diskurs einbindet, damit sie nicht weiter eine Eigendynamik entfalten. Fridays for Future. Unter dem Motto gehen seit Monaten tausende junge Menschen in vielen Ländern auf die Straße, bekanntermaßen für eine bessere Klimapolitik. Für die Journalistin Mareike Nieberding ein Beleg dafür, wie politisch die aktuelle Jugend ist. Mit ihrem Buch »Verwende deine Jugend« will sie zu weiterem Engagement motivieren. Außerdem heute bei Andruck das aktuelle Buch des Historikers Frederick Taylor über den Vorabend des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren und ein Porträt des US-amerikanischen Diplomaten Richard Holbrook. Lütten Klein. Einen Ort dieses Namens stellt man sich genauso vor, klein und beschaulich. Lütten Klein ist jedoch ein Plattenbauviertel in Rostock, also weder beschaulich noch klein. War aber mal überschaubar und funktional und damals die Heimat von Steffen Mau. Seine Sozialisation macht der Soziologe zum Thema in seinem Buch Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Ein gelungener Beitrag zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum. Hören Sie eine Rezension von Silke Hasselmann.
Am Anfang steht die Frage, warum dieses Buch zu dieser Zeit? Es habe mit einer gewissen Verwunderung darüber zu tun, dass die Annahme aus den 1990er Jahren von einem Ausschleichen der Ost-West-Unterschiede so nicht eingetroffen sei, sagt Steffen Mau. 30 Jahre nach dem Mauerfall und somit nach einer, wie er meint, historisch langen Frist, fand er es an der Zeit, diesem Phänomen soziologisch und biografisch nachzugehen. Die Ausgangslage dafür ist bestens, denn einerseits erforscht Steffen Mau als Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität ohnehin gesellschaftliche Transformationsprozesse. Andererseits stammt er aus der DDR, genauer gesagt aus dem Rostocker Stadtteil Lüttenklein. Auf den nimmt Steffen Mau immer wieder Bezug, ob er nun im ersten Teil des Buches Leben in der DDR illustriert oder in Teil 2 die Transformationen nach dem DDR-Zusammenbruch.
Ja, Lüttenklein ist ein Neubaugebiet, wie man damals gesagt hat. Heute würde man sagen Plattenbau zwischen Rostock und Warnemünde. Ein sehr großes Ensemble von Neubaugebieten dort. Fast 70% der Rostocker haben in solchen Wohnungen gewohnt. Und da bin ich aufgewachsen, 1968 geboren und von Anfang an da gelebt. Und dann bis zu meinem 19. Lebensjahr durchgehend, danach nochmal kurz. Das ist meine Heimat, mein Herkommen. Und im Prinzip dieses Privileg des Wissens darum, wie so ein Ort funktioniert, wie er auch damals funktioniert hat, das wollte ich jetzt auch mal soziologisch ausbeuten.
Es ist ihm gelungen. Steffen Mau erzählt genau so viel aus seinem und dem Erleben anderer Lüttenkleiner und unterlegt die Anekdoten, wo nötig, mit Zahlen, dass daraus ein vielschichtiges Sittengemälde entsteht, ohne den Leser mit Geschwätzigkeit, Lamoyanz oder Fakten zu erschlagen. Besonders wohltuend, wenn es persönlich wird, verschlägt es dem Makrosoziologen Mau die Soziologensprache. Auf deren Gebrauch mag er freilich nicht vollständig verzichten, dennoch bereitet es durchaus Vergnügen, den Mikrokosmos Lüttenklein zu verlassen und sich beim sezierenden Blick auf das, was Leben in der DDR und nach der Wende ausmachte, auf die höhere Abstraktionsebene mitnehmen zu lassen, so wie hier im Kapitel »Soziale Nivellierung und blockierte Mobilität«.
Ende der 80er Jahre war die DDR eine mobilitätsblockierte Gesellschaft, in der nicht nur viele Arbeiterkinder erfahren mussten, dass das Aufstiegsversprechen uneingelöst blieb. Auch viele Sprösslinge aus Akademikerhaushalten erkannten, dass sie im Flaschenhals zum Hochschulzugang stecken blieben. Die einst kräftigen Mobilitätsströme erlahmten zusehends. Die in höhere Positionen aufgestiegene Gründergeneration lag wie eine Bleiplatte über denen, die nachfolgen sollten.
Damit kratzt Steffen Mau beträchtlich an dem Bild der DDR als zwar ideologiebehaftetes, aber bildungshungriges Land, das vor allem Mitgliedern der zunehmend großzügig definierten Arbeiterklasse alle Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Doch widerspricht sein Befund nicht der damaligen Alltagserfahrung? So mancher leistungsstarke Oberschüler, gerade aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien, mochte sich nämlich weder Abitur noch Studium antun, nur um irgendwann einmal als Angehöriger der sozialistischen Intelligenz ein Gehalt nach Hause zu tragen, über das die gleichaltrigen Fach- und Schichtarbeiter nur müde lächelten.
Das ist alles nicht falsch, aber die DDR ist eben das einzig industrialisierte Land der damaligen Zeit gewesen, das zwischen 1970 und 1989 die Zahl der Studierenden gedrosselt hat, und zwar bezogen auf die einzelnen Jahrgänge sogar relativ stark. Das ist ein Grund, neben der politischen und auch wirtschaftlichen Erschöpfung der DDR, dass so etwas wie eine Mobilitätsblockade entstand und letzten Endes auch einen Beitrag geleistet hat dafür, dass sie unterging, weil sie diese Aufstiegsaspiration, die sie in der Frühzeit sehr gut hat bedienen können, dann nicht mehr bedienen konnte.
Natürlich kann nicht alles neu sein, was Steffen Mau über das Leben in der DDR und im zweiten Teil über die Transformationen nach Zusammenbruch und Beitritt zur Bundesrepublik schreibt. Doch vor allem die Herleitung der einen oder anderen These liest sich außerordentlich spannend. Nicht jedem, nicht einmal DDR-Erfahrenen, dürfte bewusst sein, dass die Deutsche Demokratische Republik einen deutlich unbefangeneren Umgang mit dem Deutschsein entwickelte als die Bundesrepublik mit ihrer 68er-Bewegung.
Das Identitätskonzept der DDR war trotz des propagierten Internationalismus ein durch und durch nationales. Man war DDR-Deutscher, wohnhaft im ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden.
Natürlich fühlte sich nicht jeder gemeint, als Kanzler Helmut Kohl unmittelbar nach dem Mauerfall die DDR-Bürger als Landsleute ansprach, doch viele schon, nach dem Motto Deutschland einig Vaterland.
Ich glaube, dass sozusagen diese starke nationale Neigung sowohl in der DDR wie auch im Zuge der Wiedervereinigung durchaus auch Echoeffekte auf die heutige Zeit hat.
Sagt Steffen Mau und meint damit unter anderem die ausgeprägte Neigung vieler Ostdeutscher mit Wendeerfahrung, wenigstens das Deutschsein, die Nationalität als Teil ihrer Identität vor weiteren gravierenden Veränderungen zu bewahren. Etwa, wenn kulturfremde Menschen in Größenordnungen in die eigene Lebenswelt migrieren. Mit einer Bewertung des AfD-Erfolges im Osten hält sich Steffen Mau zurück, das ist klug. Ebenso klug ist, dass er Verständnis für eine der Ursachen durchblicken lässt.
Im gegenwärtigen politischen Diskurs haben die rechten Populisten ein Angebot in der Tasche, das kaum zu schlagen zu sein scheint, weil es die Menschen von Zumutungen entlastet. Sie sagen, die Welt muss verändert werden, um sich an dich anzupassen. Die Liberalen, egal ob Marktliberale oder aufgeklärte Kosmopoliten, haben hingegen eine andere Botschaft. Du musst dich ändern, um dich an eine sich wandelnde Welt anzupassen. Das kann den Aufruf beinhalten, sich für den Markt zu optimieren, aber auch die Aufforderung, traditionelle Werte abzustreifen und sich auf eine diverser werdende Kultur einzulassen. In einer Teilgesellschaft wie der Ostdeutschen, die in den zurückliegenden 30 Jahren einen regelrechten Transformationsgalopp durchgemacht hat, trifft diese Botschaft auf Erschöpfung, auf eine Haltung des Nicht-Schon-Wieder.
Steffen Mau, Autor des Buches Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Bei Surkamp verlegt, 286 Seiten, 22 Euro. Rezensentin war Silke Hasselmann. Wie geht man damit um, dass im politischen Diskurs Emotionen immer öfter Fakten schlagen? Indem man Emotionen als Teil des menschlichen Wesens ernst nimmt und einander zuhört. Das konstatiert William Davies, Dozent für politische Ökonomie am Goldsmiths College der University of London. Man müsse Ängsten eine Stimme geben, um sie einbinden zu können. Nervöse Zeiten heißt sein Buch und Matthias Bertsch stellt es vor.
Donald Trump, der Brexit und eine wachsende Eliten- und EU-Feindlichkeit in weiten Teilen Europas. Diese Stichworte reichen, um deutlich zu machen, worum es William Davis geht. Die Grundfesten der westlichen Welt sind in Schieflage geraten. Wo lange das Wort von Wissenschaftlern und Technokraten galt, wenn es um Fragen der Zukunft ging, dominieren heute emotionale Reize unserer Gesellschaften. Und das lässt sich in Zeiten des Internet auch nicht einfach abstellen, so Davis.
Anstatt zu beklagen, dass sich in der Politik Emotionen breit machen, müssen wir die Fähigkeit von Demokratie wertschätzen, Ängsten, Kummer und Besorgnissen eine Stimme zu geben, die sonst in weitaus destruktivere Bahnen gerieten.
Um die Bedeutung der Gefühle angemessen zu verstehen, wendet sich der Autor zunächst ihrem Ausschluss aus dem politischen Raum zu. Ausgangspunkt seines Ritts durch die Geschichte ist das Jahr 1651, in dem Thomas Hobbes seinen Klassiker Leviathan veröffentlichte. Geprägt durch die Verwüstungen, die der englische Bürgerkrieg und der Dreißigjährige Krieg über große Teile Europas gebracht hatten, schuf der englische Philosoph die Figur eines allmächtigen Herrschers, dem sich die Bürger freiwillig unterordneten, aus Angst vor den unkontrollierbaren Gefühlen ihrer Mitmenschen. Einen wirksamen Schutz dagegen schienen etwa Kaufleute zu bieten, die nur an Handelsrouten und Verträgen interessiert waren, und jene Gelehrten, die sich ab 1660 in der Royal Society, der Britischen Akademie der Wissenschaften, zusammenfanden. Ihr Ideal des emotionslosen Wissenschaftlers, der objektive Fakten liefert, ist bis heute Vorbild für die akademische Welt. Davis ist Teil dieser Welt und er wird nicht müde zu betonen, wie unverzichtbar das Festhalten an Fakten immer noch ist. Aber das ist nur die eine Seite der angeblich rein rationalen Wissenschaft. Die andere ist eng mit der Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei verflochten.
Haben Staaten und Experten Interesse daran, ihre Gesellschaften zum Zweck der Steuererhebung und gesellschaftlicher Verbesserungen zu kartieren und zu porträtieren, so herrscht ein noch größeres Bedürfnis danach, Wissen über die fremden Territorien und Bevölkerungen zu sammeln, die sie beherrschen wollen. Die Nutzung der Geometrie in der Kartografie war ein unverzichtbares Werkzeug bei der Eroberung und völkermörderischen Kolonisierung der neuen Welt.
Wenig später folgt der in seiner schlichten Wahrheit schönste Satz des ganzen Buches.
Das Bedürfnis, von der Welt ein Bild zu gewinnen, speist sich mitunter aus einem Streben nach ihrem Besitz.
Die Wissensökonomie, zu der für Davis neben Wissenschaftlern auch Journalisten, Politiker und Experten aller Art gehören, ist eben auch ein machtvolles Teilsystem der Gesellschaft, das nicht nur objektive Fakten produziert, sondern auch Ein- und Ausschluss.
Ein Angehöriger der Gruppe von Menschen, die in dieser Wissensökonomie keinen Platz haben, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit Objekt der Untersuchung durch einen Experten als Subjekt, weil kulturelle und wirtschaftliche Vorteile sich immer mehr rund um die großen Städte und Universitäten konzentrieren, ist Expertenwissen das, was die Privilegierten den Unterprivilegierten zufügen. Bürokratie und quantitative Forschung sind Wege, um Daten über die Bevölkerung zu sammeln, ohne die Menschen wirklich kennenzulernen und ihnen zuzuhören.
Das Gefühl, von der Wissenselite nicht wirklich verstanden zu werden, hat demnach eine ganz reale Basis.
Experten und politische Entscheidungsträger können über Dinge wie Arbeitslosigkeit oder Umwelt reden, werden aber nie erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man arbeitslos ist oder in einer ländlichen Gemeinde inmitten der Natur lebt. Darin jedenfalls besteht die politische Schieflage.
Während der erste Teil des Buches dem Niedergang der Vernunft gewidmet ist, beschäftigt sich der zweite mit dem Siegeszug der Gefühle, der eng mit dem Internet verbunden ist. So unschön die emotionalen Ausbrüche im Netz manchmal sind, für Davis sind sie letztlich Ausdruck eines legitimen Schreis nach Anerkennung und Sicherheit. Ein Dilemma kann er allerdings nicht lösen. Nicht nur die Anhänger der Black Lives Matter-Bewegung rufen nach Sicherheit, sondern auch diejenigen, die Salvini oder Trump wählen und vor allem vor Zuwanderern geschützt werden wollen.
Die Menschheit als Einheit anzuerkennen, in der alle Individuen den gleichen Wert besitzen, ist als ethische und politische Forderung deutlich anspruchsvoller. Aber sie wird sich in den kommenden Jahrzehnten immer dringlicher stellen, wenn die bewohnbaren Gebiete unseres Planeten weiter schrumpfen. Die Frage ist, ob unterschiedliche Bewegungen, die jeweils gleiche grundlegende Rechte auf Leben und Sicherheit verlangen, zusammengeführt werden können und wenn ja, zu welchem Zweck.
Obwohl William Davis populistische Bewegungen in seinem Buch heftig kritisiert, am Ende plädiert er selbst für eine Form von Populismus. einen Aufschrei der vielen gegen die wenigen, die Wissenschaft und Ressourcen für ihre Zwecke nutzen. Gemeint sind damit vor allem die Hightech-Unternehmer des Silicon Valley.
Manche könnten den Mars kolonisieren, wie Elon Musk unermüdlich fordert. Wenn das die Zukunft des Fortschritts ist, dann kann er die meisten Menschen nicht einschließen und seine Antriebskraft beruht zu einem großen Teil darauf, dem Schicksal zu entkommen, das die meisten von uns erwartet.
Nervöse Zeiten enthält viele solcher anregender Gedanken und Davis' Plädoyer, Emotionen als menschliche Wesenszüge ernst zu nehmen und einander zuzuhören, ist nicht nur für die Politik richtig. Und doch ist gerade das Ende seines Buches enttäuschend. Von einem Ökonomieexperten könnte man erwarten, dass er auch etwas über die Zwänge des Wettbewerbs schreibt, die Unternehmen eigentlich nur die Alternativen Wachstum oder Untergang lassen und was diese beiden Optionen mit unseren Gefühlen machen.
Matthias Bertsch besprach »Nervöse Zeiten, wie Emotionen Argumente ablösen« von William Davies. Im Piper Verlag erschienen, übersetzt von Enrico Heinemann und Ursel Schäfer, 383 Seiten, 24 Euro. Politik und Jugend, die Königskinder, die einander nicht finden. Und das liegt nicht nur an der Jugend, denn die sei eben nicht politikverdrossen, wie es so oft heißt. Das schreibt Mareike Nieberding. Sie ist Journalistin und Aktivistin, hat vor der letzten Bundestagswahl bzw. nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine Jugendbewegung gegründet. Demo heißt die, sinnigerweise. Und sie hat nun ein Buch darüber geschrieben, wie politisch das Leben ohnehin schon ist und wie sich jeder Einzelne politisch engagieren kann, ohne dass das ein Fulltime-Job werden muss. Mareike Nieberding ist uns jetzt zugeschaltet. Verwende deine Jugend, lautet der Titel ihres Buches. Klingt nach Mach was draus und ist, glaube ich, auch so gemeint. Sie beginnen aber vor dem Aufruf mit der Ehrenrettung sozusagen. Das erste Kapitel hat die Überschrift Die Jugend ist nicht politikverdrossen. Jetzt habe ich so als Mittelalter natürlich viel gelernt über die Generation Y, die nach der Theorie ja eher auf schnelle Bedürfnisbefriedigung als auf Selbstverwirklichung setzt. Und wir haben es mit einer Jugend zu tun, die in hohem Maße konsumorientiert ist. Das klingt ja irgendwie nicht nach Sturm und Drang, was es ja brauchen würde, um politisch aktiv zu werden.
Ja, das stimmt, obwohl ich zähle mich auch zur Generation Y mit 31, muss aber sagen, dass ich durch mein Engagement bei Demo und auch durch das, was ich jetzt quasi in den Studien, den Jugendstudien dazu gelesen habe, mit der nächsten Generation schon ganz anders aussieht. Also meine Erfahrung ist, dass diese Jugendlichen da draußen jetzt gerade wahnsinnig politisch sind, obwohl sie eben nicht parteipolitisch sind. Sie sind eben nicht politikverdrossen, sondern eher parteienverdrossen und haben gleichzeitig einen wahnsinnig großen Hunger nach Gerechtigkeit, nach Einflussnahme, nach Gehörtwerden. Und ich glaube, das sieht man auch jeden Freitag auf den Plätzen dieses Landes und der ganzen Welt mittlerweile mit Fridays for Future. Und dementsprechend ist da, glaube ich, sehr viel zu holen für unsere Demokratie. Es ist eine riesige Chance.
Sie schreiben selbst, diese Gruppe Fridays for Future, das sind ja hauptsächlich auch privilegierte Jugendliche. Das heißt, sie sind gut gebildet und sie haben auch eine Statistik aufgeführt. 32% der Jugendlichen ist es nur wichtig, sich politisch zu engagieren. Da stehen ja eben noch 2/3 der anderen dagegen. Wie kann man die denn motivieren?
Ich glaube, dass es erstens total wichtig ist, dass diese sehr gut gebildeten, politisierten Jugendlichen sich überhaupt erstmal darüber bewusst werden, dass es eben einen Teil gibt, der weniger gut gebildet ist, weniger optimistisch in die Zukunft blickt und für den man dementsprechend auch ein bisschen Verantwortung übernehmen muss vielleicht. Und wie man die restlichen 2/3 motivieren kann, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, erstmal wäre es total wichtig, wenn die Politik den Jugendlichen signalisieren würde, dass sie sie tatsächlich ernst nehmen, dass sie sie wahrnehmen, dass sie auch wollen, dass sie was machen und ihnen nicht immer das Gefühl geben, das ist jetzt irgendwie lästig, das ist anstrengend, ihr geht uns auf den Senkel, bitte geht doch wieder in die Schule und lasst uns unsere Arbeit machen. Ich glaube, das wäre erstens ein total wichtiger Ansatz. Und zweitens ist es, glaube ich, total wichtig, diese jungen, nicht hochpolitisierten, also diese nur 32%, haben Sie gerade gesagt, ich schreibe ja im Buch, man könnte nur sagen, aber eigentlich ist es schon total viel, weil 32%, ich meine, das ist ein Drittel der Jugendlichen heutzutage, das hört sich wenig an, aber andererseits sind große Bewegungen immer von wenigen Menschen ausgegangen und ich finde, man sieht es gerade sehr gut an Greta Thunberg, dass ein Mensch die Welt verändern kann, wenn er sich wirklich vornimmt, dies zu tun und auch gehört und wahrgenommen und gesehen wird.
Sie schreiben von einem toxischen Realismus, dem man begegnen müsse. Was meinen Sie damit?
Also, das ist auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung als junger Mensch und eben nicht hochpolitisiert. Damals war ich als 16-Jährige, wie ich es vielleicht schon hätte sein können. Damals war zum Beispiel der Irakkrieg ja ein großes Thema. Aber ich war auch so einer Art toxischem Realismus verfallen im Sinne von, man kann sowieso nichts ändern. Politik ist das, was die da oben machen. Ich habe mich immer mal als faule Optimistin beschrieben, als so jemand, der immer davon ausgeht, dass es schon irgendwie gut wird. Das zeigt natürlich auch andererseits von einem großen Vertrauen in das politische System, was vielleicht auch eigentlich ein ganz schönes Zeichen ist. Aber es ist eben auch sehr distanziert und vielleicht zu wenig, ja, ich habe mich zu wenig gemeint gefühlt. Und ich glaube, das ist das, was dieser toxische Realismus dann eben hervorbringt, dass man immer denkt, okay, das geht mich irgendwie nichts an. Zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung geht. Ich bin weiß, komme aus einem Mittelstandshaushalt, bin super privilegiert aufgewachsen, konnte immer alles machen, was ich wollte, konnte studieren, ohne dass ich Geldsorgen hatte und. Und wenn es eben darum geht, dass es auch viele junge Menschen in diesem Land gibt, die eben einer Bildungsungerechtigkeit ausgesetzt sind, dann habe ich mich da lange nicht gemeint gefühlt. Und ich glaube, dass es eben ein erster Schritt zum Politischsein ist, zu verstehen, dass man sich gemeint fühlen muss, auch wenn andere Gruppen diskriminiert werden.
Da zitieren Sie ja mal eine sehr positive Haltung aus den USA, Identify Your Privilege, im Buch. Das meint genau das, richtig? Dass man sich mal bewusst wird, wo man eigentlich steht und dass man vielleicht auch was zurückgeben kann an die Gesellschaft.
Genau, und dass Privilegien eben nicht nur dazu da sind, um sie zu nutzen. Es gab bei uns früher zu Hause diesen Spruch, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. Und das ist irgendwie schon eine ganz schön harte Einstellung. Ich finde, man sollte das eher umdrehen und darüber nachdenken, wie man seine Privilegien vielleicht auch für andere, für die Gesellschaft, für ein gutes und gerechtes Gemeinwohl einsetzen kann.
Ihr zweites Kapitel überschreiben Sie mit dem Satz, die Politik ist jugendverdrossen. Woran machen Sie das fest?
Also ich finde, da gab es jetzt vor allem im letzten Jahr, aber auch schon in den Jahren zuvor, eine ganze Menge Beispiele sozusagen aus der Medienöffentlichkeit. Ich kann mich erinnern an, ja, man könnte sagen, diese tragikomische Maybrit Illner-Sendung mit Kevin Kühnert, als er gerade mitten in der No-GroKo-Kampagne steckte und so, ja, gerade so auf dem politischen Parkett quasi aufgetreten war. In dieser Sendung wurde er laufend als Herr Kleinert angesprochen, wurde geduzt von der Moderatorin, wurde von den anderen Mitdiskutierenden, die eben viel älter waren als er. Also die haben einfach über ihn gesprochen, während er neben ihnen saß. Und das ist schon eine Art von, ich will fast sagen, Respektsverweigerung einem jungen Politiker gegenüber, der zu dem Zeitpunkt auch schon mehr als 10 Jahre Erfahrung in seiner Partei hatte und im Politikmachen. Das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel dafür. Aber man sieht es, finde ich, auch an gewissen institutionellen Defiziten. Also zum Beispiel finde ich ziemlich jugendverdrossen von der Politik, dass sie den jungen Menschen nicht die Chance einräumen, wählen zu gehen. Also ich finde, das Wahlalter sollte gesenkt werden bei den Bundestagswahlen auf 16 und bei den Landtagswahlen auf 14 Jahren. Weil ich glaube, man sieht gerade sehr gut, dass diese jungen Menschen sehr wohl dazu in der Lage sind, zu entscheiden, welche Partei sie für ihre Zukunft haben wollen, wer für ihre Zukunft eintreten soll und wer nicht. Und was ich auch sehr, sehr erschreckend fand, im Laufe der Recherche bin ich eben auf eine Zahl gestoßen, nämlich, dass nur 2,1% des gesamten Unterrichts an Schulen auf Politikunterricht entfällt. Also das hat mich wirklich total geschockt. Wir sind ja ein Land, das sozusagen unsere Demokratie immer sehr vor sich herträgt und irgendwie sehr stolz darauf ist, was wir geschaffen haben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und eben auch nach der Wiedervereinigung. Und das stimmt ja auch in vielen Punkten. Aber wenn ich dann höre, dass nur so wenig Politik unterrichtet wird und sozusagen den jungen Menschen gar nicht die Chance gegeben wird, sich politisch zu bilden, überhaupt zu verstehen, wie unser System funktioniert, wie man sich einbringen kann, was es für Möglichkeiten gibt, als Einzelner politisch aktiv zu sein, dann muss man sich ja auch nicht darüber wundern, dass die jungen Leute nicht wählen gehen und keine Lust haben auf Parteipolitik.
Dazu will ich mal konkret ein Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Aber um Verantwortung für andere übernehmen zu können, muss Ihnen, also jungen Menschen, auch Verantwortung übertragen werden. Warum? Weil Ihre Politisierung sonst wieder verpufft. Dies zu tun, liegt in der Macht der Politik, in den Händen der Parteien und ihrer Führungsfiguren. Wahlalter herabsetzen haben Sie schon genannt. Wie kann das sonst geschehen?
Man braucht eben diese Stellschrauben wie Wahlalter, politische Bildung. Dann gibt es Möglichkeiten auch innerhalb der Parteien. Die Jugend, die da überhaupt schon zur Verfügung steht, also zum Beispiel bei den Jusos, bei der Grünen Jugend, bei der JU besser einzubinden, indem man die zum Beispiel immer einen Platz in den Vorständen an Menschen unter 30 verteilt, indem man auf den Wahllisten vielleicht unter 5 Menschen auf den Wahllisten einen jungen Menschen unterzubringen. Man braucht mehr Mitmachmodelle, auch digital, weil ich glaube, dass Parteienengagement immer noch viel zu sehr zu Zeiten stattfindet, in denen viele jüngere Menschen, und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch schon junge Eltern, dass die dann eben überhaupt keine Zeit haben, sich zu engagieren, weil ein Engagement in einer Partei im Ortsverband eben bisher immer vorgesehen hat, dass man mittwochs abends zwischen 18 und 20 Uhr oder 19 und 21 Uhr Zeit hat, sich da 2 Stunden hinzusetzen und mit seinen Kollegen von der Partei vor und zurück zu diskutieren. Das ist wichtig und man sollte natürlich auch den Augenkontakt sozusagen nicht verlieren. Aber ich glaube, dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, eben Parteimitglieder oder vielleicht auch potenzielle Parteimitglieder, Leute, die eigentlich gar nicht Mitglied werden wollen, aber sich trotzdem politisch engagieren wollen, themengebunden zum Beispiel, digital besser mitzunehmen, mit Befragungen, mit Vorschlägen, die man einsenden kann. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die noch überhaupt nicht genutzt werden. Und das in einer Sphäre, der digitalen Sphäre, in der die jungen Menschen wahnsinnig viel unterwegs sind, in der die zu Hause sind.
Sie schreiben, man solle Machbarkeit nicht gegen Visionen ausspielen. Das ist natürlich ja aber so ein gewisser Reflex, den man auch hat und der sich vor allem mit einer bestimmten Lebenserfahrung ja auch schwer abstellen lässt. Wie oder wo findet man da Ihrer Ansicht nach den Kompromiss?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so leicht, weil ich merke das auch schon an mir selber. Wie gesagt, ich bin 31 mittlerweile. Sobald man erwachsen ist, zählt man sich halt sozusagen zu den Älteren und guckt vielleicht auch manchmal mit gewissen Vorurteilen auf die jungen Menschen und stempelt das, was die als leidenschaftlich und gerecht empfinden, als Naivität ab. Und ich glaube aber, dass es sozusagen gerade ein wahnsinnig guter Moment wäre, auch mehr Demokratie zu wagen, indem man mehr Naivität wagt. Es gibt schon Möglichkeiten, erstmal zuzuhören und sich überhaupt Visionen wieder zuzutrauen.
Auf den letzten 10 Seiten folgt dann ja Ihr konkreter Appell. Da geben Sie nochmal so richtig Gas. Da folgen Sie auch Ihrem eigenen Impuls, aktiv zu werden, Dinge anzugehen. Nun sind Sie ja Aktivistin in dem Buch vor allen Dingen. Sie sind aber eben auch Journalistin. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung. Wie bekommen Sie die hin?
Ja, also dieses Label der Aktivistin, das ist irgendwie damals durch diese Gründung einer Jugendbewegung, was ein total impulsiver, emotionaler Akt war nach der Wahl von Donald Trump. Da ist mir dieses Label Aktivistin irgendwie so zugeflattert und damals fühlte ich mich schon nicht so wohl damit, weil ich natürlich in erster Linie Journalistin bin und mich auch als solche wahrnehme. Also ich fühle mich eigentlich eher als engagierte Bürgerin. Und ich glaube, das darf man auch als Journalistin sein. Und vereinfacht wird mir das allerdings dadurch, dass ich einfach nicht als politische Journalistin in dem Sinne arbeite. Da muss man schon bestimmte Abstriche machen in die eine oder die andere Richtung.
Vielen Dank. Mareike Niebering war das. Verwende deine Jugend. Ein politischer Aufruf heißt ihr Buch. Im Tropenverlag erschienen, 108 Seiten, 12 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Seit der Machtübernahme 1933 hatte das NS-Regime zielstrebig auf einen Krieg hingearbeitet. Hitlers aggressive Expansionspolitik stieß zunächst auf wenig Widerstand. So konnten deutsche Truppen 1938 in Österreich einmarschieren oder das Sudetenland annektieren. 1939, also vor 80 Jahren, erteilte Hitler schließlich den Befehl, einen Angriffskrieg gegen Polen vorzubereiten. Der britische Historiker Frederick Taylor ist der Frage nachgegangen, wie die Bevölkerung in England und Deutschland zu der sich abzeichnenden Katastrophe stand. In seinem neuen Buch »Der Krieg, den keiner wollte«, beschreibt er die Gefühlslage in beiden Ländern am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Hören Sie eine Rezension von Otto Langels.
Auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise drohte Adolf Hitler am 26. September 1938 vor fanatischen Anhängern im Berliner Sportpalast, er werde die Tschechoslowakei mit Gewalt erobern, wenn bis zum 1. Oktober nicht alle seine Forderungen erfüllt würden. Am darauffolgenden Abend trat Hitler auf den Balkon der Reichskanzlei, um sich der dort wartenden Menschenmenge zu zeigen.
Es lag eine Art fiebrige Angst in der frühen Abendluft,
beschreibt Frederick Taylor die Szene und beruft sich auf die Beobachtungen von Augenzeugen.
Hitler trat an die Brüstung und musterte die Menge auf der Straße. Niemand jubelte dem Führer zu, wie es sonst der Fall war, wenn er sich dem Volk präsentierte. Die Menge blieb still. Nach wenigen Augenblicken drehte sich Hitler abrupt auf dem Absatz um und verschwand wieder im Gebäude.
Eine in den Augen Taylors symptomatische Szene. Für den Auftakt zum Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland nicht die Begeisterung, die es ein Vierteljahrhundert zuvor beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs noch gegeben hatte. Entsprechend erleichtert reagierte die Bevölkerung auf das Münchner Abkommen, mit dem das Sudetenland dem Deutschen Reich zugesprochen wurde und somit ein Krieg noch einmal abgewendet schien. Ähnlich war die Lage in Großbritannien.
Wie die Deutschen sahen auch viele Briten im Münchner Abkommen einen Grund zum Feiern. Die Erleichterung über die Nachricht »Kein Krieg« war gewaltig. Die Leute hatten Gräben ausgehoben, Gasmasken verteilt und Kinder aus den größeren Städten evakuiert. Mit all dem mussten sie sich nun nicht mehr befassen und mussten sie es vielleicht nie mehr.
Ein Trugschluss, wie sich bald zeigen sollte. Die Zeichen standen eindeutig auf Krieg. Der englische Historiker Frederick Taylor hat sich unter anderem durch Veröffentlichungen zur Bombardierung Dresdens, der Inflation in der Weimarer Republik und der Berliner Mauer als Kenner der deutschen Zeitgeschichte erwiesen. In der anderen Geschichte des Jahres 1939, so der Untertitel seines neuen Buches, möchte er erzählen, wie in einer Zeit der Spannungen und Unsicherheit ganz normale Bürger in Großbritannien oder Deutschland lebten.
Hier wird auf das geschaut, was die Menschen taten und dachten, wenn sie die Kriegsgefahr gerade nicht im Kopf hatten, wie sie arbeiteten, was sie aßen, wie sie ausgingen oder welche Filme sie im Kino sahen.
Eine Alltagsgeschichte im Angesicht der drohenden Katastrophe, gespeist aus Tagebüchern, Memoiren, Interviews, Zeitungsartikeln sowie Berichten von Sozialforschungsinstituten und Überwachungsapparaten. Vieles, worauf Taylor zurückgreift, ist bekannt, etwa die publizierten Erinnerungen von Ruth Andreas Friedrich und Erich Ebermeier. Manches Unbekannte schöpft er aus dem Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen, aus den Erinnerungen einer englischen Gärtnerin oder aus Interviews mit hochbetagten deutschen und britischen Zeitzeugen. Was Frederick Taylor schildert, ist gut und anschaulich geschrieben. Er referiert markante historische Ereignisse wie die Novemberpogrome, den Bombenterror der IRA in London oder den deutschen Einmarsch in Prag und erzählt vor diesem Hintergrund Geschichten über den VW-Käfer, die Kraft durch Freude reisen, den Sommer im Seebad Blackpool oder das Schicksal eines 16-jährigen jüdischen Mädchens, das mit einem Kindertransport nach England kam und in einer Gärtnerei in Hampshire Obdach fand.
Käthe war dort einer Situation ausgesetzt, die an Sklaverei grenzte. Sie schlief auf dem Treppenabsatz des Hauses, bekam nie ein eigenes Zimmer, arbeitete vom frühen Morgen bis spät in die Nacht in den Gewächshäusern, putzte das Haus oder schleppte riesige Wannen mit Wäsche zur Flussaue hinunter.
So entwirft Frederick Taylor ein Alltagspanorama zwischen dem Herbst 1938 und dem Kriegsausbruch 1939, in dem zwei Gesellschaften von der Friedensverheißung in den totalen Krieg schlitterten, so der Autor. Dabei blieb trotz ständig neuer, bedrohlicher Schlagzeilen die Kriegsgefahr seltsam abstrakt. Für viele Millionen Menschen ging das Leben wie gewohnt weiter. Etwa für junge britische Rekruten, die zum Wehrdienst eingezogen wurden.
Die Einstellung war, bring es hinter dich, vielleicht wird es sogar eine interessante Erfahrung. Aber danach wollten sie so schnell wie möglich an ihren Arbeitsplatz oder in ihre Ausbildungsstätte zurückkehren. Sie waren jung und wollten ihr Leben genießen. Dass es tatsächlich einen Krieg geben würde, konnten sie sich einfach nicht vorstellen.
Es sollte bekanntlich anders kommen. Der Überfall auf Polen löste panikartige Reaktionen aus.
In den ersten 4 Septembertagen des Jahres 1939 wurden allein in London 400.000 Haustiere, Katzen und Hunde, auf Anweisung oder eigenhändig von ihren menschlichen Freunden getötet. Das entsprach etwa einem Viertel aller Haustiere in der Hauptstadt.
Die Halter beseitigten ihre Tiere rein vorsorglich, aus diffuser Angst vor dem, was da kommen könnte. In Deutschland täuschte das Regime die Bevölkerung lange Zeit mit der Botschaft, Hitler sei ein Mann des Friedens. Millionen Deutsche, meint Frederick Taylor, hätten einfach nur die Früchte des Krieges ernten, aber keinen Krieg führen wollen. Aber wollte wirklich keiner den Krieg, wie der Titel des Buches verkündet? Die englische Originalausgabe heißt schlicht 1939, A People's History. The War Nobody Wanted erscheint nur kleingedruckt auf dem Cover. Ist der Krieg, den keiner wollte, ein Zugeständnis an den deutschen Markt? Zumindest ist es eine missverständliche Überschrift, die die Kriegstreiber, Anhänger Hitlers und überzeugten Parteigänger des NS-Regimes unterschlägt.
Meint Otto Langels nach der Lektüre von Frederick Taylors Buch »Der Krieg, den keiner wollte«. Briten und Deutsche, eine andere Geschichte des Jahres 1939. Aus dem Englischen von Helmut Dierlam und Heide Lutosch, im Siedler Verlag erschienen, die 432 Seiten kosten 30 Euro. Der amerikanische Diplomat Richard Holbrooke war in den 90er Jahren US-Botschafter in Deutschland. Bekannt ist er vor allem als Architekt des Dayton-Abkommens, mit dem der Bosnienkrieg beigelegt wurde. Bis zu seinem Tod 2010 hatte Holbrooke als Sonderbeauftragter für Afghanistan und Pakistan erfolglos versucht, den Krieg am Hindukusch zu beenden. George Packers Biografie Our Man, also unser Mann, ist ein gut recherchiertes Buch, das bei aller Verehrung des Autors für Holbrooke die Schwächen seines Protagonisten nicht ausspart. Sabina Mattei stellt den englischsprachigen Titel vor.
Richard Holbrooke, war der nicht amerikanischer Außenminister? Fragte ein Kollege, dem George Packers Biografie des US-Diplomaten auf dem Schreibtisch der Rezensentin auffiel. Keineswegs, obwohl Holbrooke mit allen, auch sehr unfeinen Mitteln versuchte, es zu werden. Bei seinem Tod 2010 hatte Holbrooke eine lange diplomatische Laufbahn als Troubleshooter im Dienste sämtlicher demokratischer US-Regierungen seit den 60er Jahren hinter sich. Die Lektüre seiner Biografie lohnt sich aber auch, weil George Packer, preisgekrönter Autor des New Yorker und des Atlantic Magazine, diese bewegte Lebensgeschichte in einen größeren Rahmen stellt. Er schildert sie als Abgesang auf jene Vision amerikanischer Macht, für die Richard Holbrooke stand und die sein Biograf teilt.
Unsere Überzeugung, dass wir alles zustande bringen können, gab uns den Marshallplan und Vietnam, den Frieden von Dayton und den endlosen Krieg in Afghanistan. Unser Selbstvertrauen und unsere Energie, unsere Maßlosigkeit und unsere Blindheit, die unterscheiden sich kaum von Holbrookes. Er war unser Mann.
Und zwar ein liberaler Internationalist. Seit dem Vietnamkrieg, den er früh als Desaster für die USA begriff, wusste Richard Holbrooke, welchen Schaden sein Land in der Welt anrichten konnte. Und doch war er überzeugt, dass nur Amerika die Sicherheit demokratischer Staaten und bedrängter Bevölkerungen in aller Welt gewährleisten konnte. Sein herausragender Erfolg als Diplomat war der Friedensvertrag von Dayton, der den Bosnienkrieg beendete und Holbrooke international bekannt machte. Damals notierte er:
Es ist ein harter Frieden, aber ein Frieden. 4 Jahre höllischer Krieg. Die 3 Präsidenten haben einen erstaunlich umfassenden Friedensplan vereinbart. Eine hervorragende Leistung. Ich finde, die Leute sollten mal innehalten und sagen, dass das wirklich historisch ist.
Hier klingt auch an, was Packer ausführlich beschreibt, wie Holbrook seinen diplomatischen Coup zum eigenen Vorteil ausschlachtete, etwa mit Publikationen und Fernsehdokumentationen, um sich immer wieder erfolglos für den Friedensnobelpreis anzudienen. Packer schildert Richard Holbrook als faszinierende Persönlichkeit und zugleich miesen Charakter. Er zeigt, wie er seine drei Ehefrauen betrog und seinen besten Freund hinterging. Arbeitsbeziehungen waren stets schlecht, selbst wenn man sich in der Sache einig war. Denn Holbrook ließ Informationen durchsickern, um Rivalen zu schaden, war sparsam mit der Wahrheit, katzbuckelte vor Vorgesetzten und kujonierte Mitarbeiter, drängelte sich in Sitzungen, in denen er weder gebraucht wurde noch erwünscht war. Trotzdem nimmt Packer, der Holbrook persönlich kannte, seinen Protagonisten in Schutz.
Idealismus ohne Egoismus ist schwach. Egoismus ohne Idealismus ist zerstörerisch. Manchmal gerieten die beiden Instinkte aus dem Lot.
So auch bei Holbrooks letztem Einsatz. Als US-Sonderbeauftragter für Pakistan und Afghanistan sollte er den Krieg am Hindukusch beenden. Packer, der ihn bei einer Reise dort begleitete, beobachtete damals, dass die Stärken des Diplomaten zugleich seine Schwächen waren.
He is a relentless negotiator, fixer.
Er ist ein schonungsloser Unterhändler, Organisator, Problemlöser. Aber er bringt nicht immer die Geduld oder das Geschick auf, sich so im Porzellanladen zu bewegen, dass kein Porzellan zu Bruch geht.
Die Bulldozer-Taktik, mit der Holbrook auf dem Balkan reüssiert hatte, versagte in Südasien. Indien, unverzichtbar für die Beilegung des Afghanistan-Konflikts, konnte er nicht ins Boot holen. Und seine Intrigen, um die Wiederwahl des afghanischen Präsidenten Karzai zu vereiteln, machten ihn in Kabul zur Persona non grata. Nicht zuletzt mied US-Präsident Obama seinen überheblichen Sonderbeauftragten, schloss ihn von Informationen und sogar von Reisen nach Afghanistan aus. Knapp 600 Seiten lang ist dieses facettenreiche Porträt, für das George Packer über 200 Zeitgenossen Holbrooks befragen und dessen Aufzeichnungen auswerten konnte. Lebendig und gewinnend geschrieben liest sich das Buch fast wie ein Roman. In den USA ist es ein Bestseller, obwohl manche Kritiker Packer allzu viel Nachsicht mit seinem Protagonisten vorhalten. Nur schade, dass es kein Schlagwortverzeichnis gibt. Und man stelle sich Richard Holbrooks Enttäuschung über dieses Manko vor. Eitel und selbstgefällig, wie Packer ihn schildert, hätte der Diplomat die Lektüre wohl mit dem Index begonnen, um zu sehen, wie oft er selbst darin genannt wird.
Sabina Matthei war das über George Packers Buch »Our Man – Richard Holbrook and the End of the American Century«. Unser Mann, Richard Holbrook und das Ende des amerikanischen Jahrhunderts, bei Random House verlegt, 592 Seiten, 19,90 Euro, bisher nur auf Englisch erhältlich. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen unter anderem das neue Buch von Ilko Sascha Kowalczuk vor, das dann frisch erscheint, Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.